Gute. Ist der Bibelvers, der über diesem Jahr stehen soll oder steht, der gezogen wurde. Und als ich ihn zum ersten Mal las, dachte ich, was für eine schöne Jahreslosung. So eindeutig, so einfach, so... Kurz vor Weihnachten bekam ich die Diagnose für das Klopfen und Klackern an unserem Auto. Schwungraddefekt, Reparaturkosten 2.000 bis 3.000 Euro. Liegen bleiben, jederzeit möglich. Mein Entschluss stand eigentlich fest, bei dieser Größenordnung, bei einem Fahrzeug mit über 310.000 Kilometer, ist eigentlich jeder Euro zu viel reingesteckt. Ich wollte eigentlich so eine Reparatur nicht mehr durchführen. Dennoch kam jetzt alles auf den Prüfstand. Preisvergleich bei Autowerkstätten, Suche nach einem anderen Fahrzeug. Ich darf ja alles prüfen und dann das Beste nehmen. Macht man ja eigentlich immer so, alles ganz einfach. Aber wo liegt das Problem? Vielleicht darin, zum einen, ich kann nicht jeden Preis bezahlen. Das Beste vom Besten kann es also nicht werden. Aber auch das andere spielt eine Rolle. Natürlich habe ich so meinen Wunschfavoriten. Meine Vorstellung, welches Auto ich fahren möchte. Und plötzlich merkte ich, so ganz unvoreingenommen bin ich bei meinem Prüfen wohl doch nicht. Und eins unserer Kinder fragte einmal so ganz vorsichtig an, darf es eventuell auch ein kleineres Auto sein? Witzig fand ich das, weil unsere Touren zu den Kindern, eigentlich von den Kindern die Autos gut gefüllt werden, was wir transportieren wollten. Aber die Frage war ja auch berechtigt. Denn wenn ich ganz ehrlich das Gute und das Beste herausbekommen will, dann muss ich mich eigentlich drei Fragen stellen. Die erste, will ich wirklich alles ergebnisoffen prüfen, was in Frage kommt? Oder sehe ich mir manche Fahrzeuge in diesem Beispiel grundsätzlich nicht an? Die Folgefrage daraus, welche sind eigentlich die Prüfkriterien, anhand derer ich feststellen kann, was gut ist? Und letztlich, will ich das Gute dann auch behalten, haben? Will ich es wirklich haben? Prüft alles, behaltet das Gute. Das ist doch ein komplizierteres Thema, als es auf den ersten Blick wirkt. Nicht nur beim Auto. Und Stand heute, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ich habe letzte Woche meinen Freitag vorgezogen. Auf der Rückfahrt von St. Kindern haben wir uns im Ruhrgebiet, weil da große Auswahl ist, ein paar Fahrzeuge angesehen, aber gekauft haben wir noch keins. Bin noch nicht viel weiter. Und hoffe einfach, dass ich überall ankomme, wo ich jetzt noch hinfahren muss. Aber gut ableiten kann man von solchen Themen, was in dem Bibelwort aus 1. Thessalonicher 3,21 gemeint ist. Und da möchte ich uns diese drei Fragen auch im Blick auf die Jahreslosung jetzt anwenden und stellen. Zuvor aber etwas ganz Wichtiges anderes noch machen, nämlich mal gucken, welchen Zusammenhang ist diese Aussage eigentlich gemacht. Denn entscheidend ist immer, und das gilt ganz besonders für die Bibel, das Wort Gottes, in welchem Zusammenhang steht, was geschrieben ist. Ich finde es ganz wichtig, denn diese Frage müssen wir immer zuerst beantworten, damit wir Gottes Wort überhaupt richtig verstehen können. Nehmen wir zunächst mal nur den nächsten Satz dazu, dann heißt es, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist bei dem Lied vorhin aufgefallen. Da ging es genau auch darum. Wir werden es nachher auch noch versuchen zu singen. Es geht in diesem Bibeltext also nicht um die Anschaffung eines Gegenstandes, sondern um eine Verhaltensweise. Es geht darum zu unterscheiden, was böse und was gut ist. Und sehen wir uns den ganzen Abschnitt an. Dann mache ich jetzt nicht, dass ich alles lese, aber ich möchte euch einladen, heute vielleicht am Sonntag euch mal hinzusetzen, das ganze Kapitel, vielleicht den ganzen Thessalonicher Brief, mal ein Stück zu lesen, ist gar nicht so viel. Sehen wir uns den direkten Zusammenhang an, merken wir, dass dieser Text an Menschen gerichtet ist, die mit Jesus unterwegs sind. Also Menschen, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben, wo sie Jesus zum Herrn gemacht haben. Nach der Verszählung unserer Bibel sind das 20 Verse davor mit Verhaltensanweisungen für Christen, was sie tun und lassen sollen. Ganz am Anfang steht quasi als Überschrift Verse 1 bis 3, Jesus kommt überraschend wieder. Die Ausgangslage ist, dass Jesus als Richter wiederkommen wird. Das sind Fakten, daran gibt es nichts zu rütteln. Und ebenso heißt es, er wird überraschend wiederkommen. Das ist eine Ermahnung und eine Ermutigung für uns zugleich. Ermutigung, es kann jederzeit passieren, dann, wenn man sehnsüchtig darauf wartet. Ermahnung, man sagt, naja, er muss ja nicht gerade heute vielleicht kommen. Er kommt überraschend wieder, es kann jederzeit passieren, dass wir vor unserem Gott stehen. dann geht es so weiter, wer Jesus kennt, als sein Kind das Licht ist, wie es dort heißt, lebt anders als die Menschen, die ohne Jesus leben. In Versen 4 bis 8. Wer zu Jesus gehört, ist gerettet, ist bestimmt zum Heil. Gerettete sollen einander ermahnen und zurüsten, damit ihr Heil nicht wieder in Gefahr gerät. Verse 9 bis 11, wer es liest, wird merken, so eine kleine Form der Waffenrüstung, die da erwähnt wird. Weiter heißt es, wer Jesus lieb hat, soll auch seine Lehrer, seine Leiter lieb haben und sie sollen untereinander Frieden wahren. Frieden wahren durch Achtung. Zurechtweisung ist erwähnt für den, der unordentlich lebt. Ja, Thema für sich mal, Ermahnung als Mittel, Frieden zu wahren. Trost für die Kleinmütigen ist erwähnt, Tragen der Schwachen, Böses nicht mit Bösem vergelten und Nachjagen von allem, was gut ist. Weiter geht es darum, wer mit Jesus lebt, dessen Leben soll diese Merkmale enthalten. Vielleicht klingt bei den einen oder anderen es ein Lied, das darüber auch gibt. Alle Zeit fröhlich sein, nicht aufhören zu beten, für alles danken. Den Heiligen Geist voll zum Zug kommen lassen, das heißt dort nicht dämpfen, als ihm den Freiraum geben, unser Leben zu gestalten. Und das alles ist davor und dann mündet es in diese Aussage, prüft aber alles, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und jetzt legen wir mal die Fragen den Text an, wo wir gemerkt haben, es geht natürlich nicht um ein Autokauf. Was soll und kann das für uns heißen im Blick auf das kommende Jahr? Als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, an die das quasi das Ende dieses ganzen Abschnittes ist. Dann habe ich diese erste Frage, es ist mein zweiter Punkt, Ergebnis offen prüfen. Das Wort, das hier im griechischen Grundtext steht, bedeutet auf die Probe stellen, bedeutet erprobt durch Prüfung, bedeutet auch bewährtes Erhalten oder im Imperativ formuliert aufhalten, festhalten, behalten. Prüft alles. Wenn ich diesen Satz so höre, dann bedeutet das doch erstmal eine richtig große Freiheit. Und eine große Verantwortung. Wer darf denn etwas prüfen? Wer ist denn befugt, Entscheidungen zu treffen, was wie gemacht wird, was gut und richtig ist? Das sind in unserem normalen Alltag nicht die kleinen, einfachen Angestellten. Das sind auch keine Diener, Handlanger oder Menschen, denen man nicht vertrauen kann. Prüfer sind Menschen, die Ahnung haben, die wissen, was sie tun, die ganz oft eine Checkliste haben, anhand derer sie Prüfkriterien durchgehen und dann am Ende oft noch irgendwo ein Siegel oder ein Stempel drauf machen. Geprüft am, bei Tankstellen geeicht bis oder TÜV bis am Auto und so weiter. Das sind die Prüfer. Wenn Gott uns sagt, prüft alles, behaltet das Gute, dann heißt das mit anderen Worten ausgedrückt, hey, Gott vertraut dir. Gott vertraut dir. Dass du gute und richtige Entscheidungen treffen kannst. Und Gott gibt dir Verantwortung. Sag, du darfst deinen Stempel draufdrücken, wenn es gut ist. Das heißt, auch für Gott bist du kein Niemand, kein Kleiner, sondern einer, in dem sein Heiliger Geist lebt und der vom Heiligen Geist geleitet gute und richtige Entscheidungen treffen kann. Kurze Zwischenfrage, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Kommst du dir vor wie so ein Prüfer, fröhlich, frei, ausgerüstet mit himmlischer Vollmacht oder mache ich bloß alles richtig? Bin das so klein, unbedeutend? Im Wort Gottes heißt hier schwarz auf weiß, Gott traut dir und mir zu, dass wir gute und richtige Entscheidungen treffen können. Und wir sollen es sogar, das ist eine Aufforderung, prüft. Aber vielleicht ist genau das ja das Problem. Vielleicht sind wir manchmal einfach nur zu bequem dazu zum Prüfen. Das ist uns alles zu viel. Und sich eine eigene Meinung zu leisten, ist heute auch nicht mehr unbedingt so ungefährlich. Und erst recht, wenn dann andere kommen und sagen, hey, deine Entscheidung war aber Käse, ich sehe das ganz anders. Aber das ist Alltag beim Prüfen. Wer geht schon glücklich vom TÜV weg, wenn das Auto nicht die Plakette bekommen hat? Es ist Alltag, dass man mit den Prüfergebnissen nicht einverstanden sein kann. Und das kommt sogar in den angesehensten christlichen Kreisen vor. Vor kurzem erzählte mir einer, dass er eine Doktorarbeit, was, glaube ich, von einem ganz bekannten Redner, Prediger, den man bei YouTuber ganz immer fast nicht dran vorbei sehen und hören kann, mit seiner Doktorarbeit sagen musste, nee, kann ich nicht durchgehen lassen, du hast nicht theologisch sauber gearbeitet. Und er sagte mir, wir sind bis heute keine Freunde geworden. Prüft alles. Kann auch unangenehm sein. Aber der Job des Prüfers ist es, dass er ohne Ansehen der Person oder der Umstände ergebnisoffen ans Werk geht. Und gerade im Zeitalter von Brandmauern und immer ausgeprägterem Schubladendenken wird das immer schwieriger werden. Und das fängt ja schon bereits im ganz Kleinen bei mir an. Als ich auf Autosuche ging, hatte ich eigentlich nur ein einziges Modell im Blick, was ich wieder haben wollte. Und ich hatte, ehrlich gesagt, keine Lust, keine Zeit, weil es mir zu anstrengend war, alles zu prüfen, was in Frage kommen könnte. Irgendwann wurde mir aber bewusst, dass ich das ja letztlich auch bezahlen muss, wenn ich aus Bequemlichkeit das Prüfen vernachlässige oder es nicht objektiv tun würde. Und so weitete ich meinen Suchradius aus, indem ich mir Prüfkriterien bewusst machte, die für mich wichtig sind, die ich anlegte, nachdem ich seither auf Autosuche bin. Im Blick auf unseren Bibeltext heißt das, alles, was sich im Reich Gottes tut, alle Menschen, die sich im Namen Jesu engagieren, alle Aktivitäten sind es wert, dass wir sie ergebnisoffen prüfen. Wo wir voreingenommen Dinge abtun, Brandmauern hochziehen, wie es zum Beispiel zu den Charismatikern, die Pietisten über viele Jahre taten, oder wo wir bequem sind zum Prüfen, da werden wir unserem Prüfungsauftrag nicht gerecht. Da können wir anderen und ihren Bemühungen um die weltweite Gemeinde Jesu kräftig Unrecht tun und auch großen Schaden anrichten. Aber letztlich schaden wir dabei auch immer uns selbst. Entweder grenzen wir uns aus, sodass Gott uns nicht mehr segnen kann, oder wir kommen im geistlichen Wachstum keinen Schritt weiter. Ihr merkt, Nachfolge ist also mehr als nur im Gottesdienst dabei zu sein, als hier zu sitzen, sich von schönen Worten, ja, vielleicht findet man sich auch nicht immer schön, berieseln zu lassen. Gottesdienst, Nachfolge ist mehr. Nachfolge hat mit Aufgabe, Verantwortung und Vollmacht zu tun. Vielleicht haben ja viele Christen darum Angst davor zu prüfen und zu entscheiden, weil sie die Sorge auch umtreibt, ich könnte eine falsche Entscheidung treffen. Ich könnte anderen einen schlechten Rat geben. Oder man ist blockiert, weil man um die eigene Unvollkommenheit weiß. Es ist schon schwierig, wenn mich einer am Rat fragt, wenn ich ehrlich sagen muss, ich kann höchstens sagen, wie ich es machen würde, aber ich kann dir nicht sagen, wie es aussieht. Es heißt aber nirgendwo, du musst alles wissen. Wenn wir alles wüssten, bräuchten wir nicht mehr prüfen. Ist doch so, ne? Wenn wir alles wissen, bräuchten wir nicht mehr prüfen. Ein Blick würde reichen, so ist es. Aber beim Gut und Böse und bei vielen Dingen funktioniert das leider nicht immer so. Und darum gibt uns Gott, wie es bei fast allen Prüfern auch der Fall ist, Kriterien in die Hand, eine Checkliste, an der Hand der wir die Prüfkriterien sehen können, nachdem wir alles prüfen sollen. Nachdem mir also bewusst wurde, dass ich ergebnisoffen auf Autosuche gegangen bin oder gehen musste, hatte ich mir meine Prüfkriterien zusammengestellt, um das Beste herauszufinden. Einige davon waren, was ist der maximale Betrag, den ich ausgeben darf? Ist es groß genug für das, was ich im Laufe eines Jahres transportieren muss? Ist die Kilometerleistung nicht zu hoch? Im letzten Jahr bin ich über 40.000 Kilometer gefahren, da kommt einiges zusammen. Hat es gewisse Merkmale, die für mich brauchbar und nützlich sind? Anhängerkupplung, dass ich die Fahrräder mitnehmen kann. Tempomat für die langen Autobahnfahrten. Dann gab es noch andere Kriterien, aber die nicht unbedingt erforderlich waren. Und so legte ich meine Prüfkriterien an als Maßstab, an dem ich nun auf einmal alle Autotypen prüfen konnte. Für Herrn Jesus sind die Prüfkriterien zugegebenermaßen etwas umfangreicher, aber es geht auch um das ganze Leben und es geht um die Ewigkeit. Und es geht nicht um ein verrottendes Auto. Das Prüfkriterium, anhand dem wir das Gute vom Bösen unterscheiden können, heißt, Buch. Warum? Ja, Hans hat schon reingeschlossen. Genau, Bibel. Bibel heißt im Griechischen, kommt aus dem Griechischen Biblos, und Biblos heißt nichts anderes wie Buch. Biblos heißt Buch. Die Bibel ist das Buch, das Wort Gottes. Aber es ist ein ganz besonderes Buch. Manche nennen es zu Recht ein Liebesbrief Gottes an uns, an seine Menschen, weil wir darin entdecken, wie sehr Gott sich um uns bemüht, obwohl wir oft alles andere als liebenswert sind. Andere nennen es ein lebendiges Buch, weil jeder, der darin ergebnisoffen zu lesen beginnt, entdecken wird, wie Gott zu ihm reden wird, wie er Gott hören kann. Und das bleibt auch nach über 50 Jahren Bibellesen. So entdecke ich immer wieder, Gott redet durch sein Wort. In der Bibel finden wir Gottes Maßstab, das sind unsere Entscheidungshilfen, unsere Prüfkriterien, anhand derer wir herausfinden können, was gut und böse ist. In der Bibel haben wir Aus- und Zusagen, deren Gültigkeit kein Verfallsdatum tragen. Im Gegenteil, Jesus selbst sagt es und Matthäus, Markus und Lukas haben es aufgeschrieben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jeder Jurist stöhnt, weil Gesetze sich häufig ändern. Und am schlimmsten war es wohl in der Zeit, als in alle paar Wochen, ich weiß nicht, was der kleinste Rhythmus war, bei Corona neue Gesetze, neue Vorgaben kamen und man ständig lesen musste, was gilt noch. Was sind die Prüfkriterien, dass man Gottesdienste durchführen kann, dass man Familie besuchen kann und so weiter. Ihr habt da alles miterlebt. Gottes Wort ist anders. Seine Prüfkriterien ändern sich nicht. Und auf Gottes Wort kann man sich immer berufen. Ganz stark wird es auch deutlich in dem Gleichnis, das Jesus erzählt vom reichen Mann, dem armen Lazarus. Da ist der Mann gestorben und merkt, hey, ich bin endgültig von Gott getrennt, was die Bibel Hölle nennt. Das soll meiner Familie besser ergehen. Und er bittet doch, dass einer von den Toten auferstehen würde, damit seine Familie mitbekäme, wie ernst die Lage ist. Da sagt Jesus zu ihnen, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Sie haben die Bibel, das geschriebene Wort, das reicht. Das ist das einzige Kriterium. So einfach ist das. Wir haben in der Bibel eine Checkliste für alle wichtigen Entscheidungen. Und die Bibel ist das Prüfkriterium für alle unsere Fragen. 2. Timotheus schreibt Paulus auch etwas davor. Zwei Kapitel vorher zu nachzulesen, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Bibel ist genauso auch das Prüfkriterium für alle geistlichen und theologischen Fragen. Apostelgeschichte 17, 21, sie studierten täglich in der Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmt. Tut ihr das? Prüft ihr das, was ich hier sage, ob das wirklich so in der Bibel steht? Das ist euer Job. Das ist eure Aufgabe. Meine Aufgabe ist es zu hören, gucken, in welchem Zusammenhang da steht und das möglichst gut weiterzugeben. Aber euer Job ist zu prüfen, stimmt das, was der da vorne sagt? Das gilt für jede Predigt, die ihr hört. Das gilt für jedes Buch, das ihr lest. Das gilt für jede YouTube-Andacht, jeden TV-Gottesdienst, für alles. Prüft. Prüft alles. Vielleicht fragst du dich nun, wie soll denn das gehen? Ist das nicht ein bisschen viel und manchmal ist es gar nicht so einfach rauszukriegen, was ist richtig, was ist falsch. Gehen tut es im Prinzip genauso, wie es die Juristen auch tun. Anhand der Gesetzestexte und gerichtlichen Entscheidungen, die es gibt, finden Sie heraus, was anhand der Gesetze, der Formulierten, des Geschriebenen richtig und falsch ist, was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat und was man daraus ableiten kann. In der Bibel gilt das genauso. Wir können Gottes Wort nur anhand von Gottes Wort auslegen. Bei allen Fragen und Unklarheiten, die aufkommen, wo wir es nicht verstehen, kommt jetzt in der Bibel in irgendeinen anderen Zusammenhang, wo das auch erwähnt ist. Passt der Zusammenhang? Wenn ich einen netten Spruch maßen Zusammenhang reißen kann, schlägt dann die Bibel auf, weil ich wissen will, was er tun soll. Dann schlägt die Stelle auf, da heißt es, du das gehen, da hängt es sich. Schlägt die Bibel zu, schlägt eine neue Stelle auf und da heißt es, du gehen, tu das Gleiche. So ist das mit Sicherheit nicht gemeint. Ein schönes Beispiel dafür, wie es nicht geht. Nein, zu gucken, in welchem Zusammenhang ist was geschrieben?
Die Stelle stimmt nicht. Wir sollen ja prüfen. Ne?
Ja. Danke, welche, hast du sie gefunden, die richtige?
In Apostelgeschichte 17, 21 steht, alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören.
Okay, die war es nicht.
Das steht in Korinther.
Sehr gut. Vielen Dank.
Hast du ja gesagt. Ja.
Hast du extra eingebaut.
Prüfung bestanden. Okay. Er war der Einzige, der so rausgekommen hat. Ja, nee, vielen Dank. So viel. Das ist wichtig. Und ich habe auch bei Bibelstunden, da spricht man manchmal, ein Satz verspricht sich, ohne es zu merken. Und ich glaube, auch da ist einfach wichtig und gut, weil nicht jeder kann es richtig verstehen. Und da heißt nachher, der hat aber gesagt. Und da ist auch da wichtig, einander zu ergänzen. Ich suche halt die richtige Stelle noch raus, ich mache es erstmal weiter oder den Satz können Sie finden. Aber ich bin ganz sicher, er steht so in der Bibel. Ist ja auch. Vielen Dank für den Hinweis. Die Bibel kann man durch die Bibel erklären, dass wir gucken, in welchem Zusammenhang ist was gesagt und dann gucken, was kann das für uns heute bedeuten. Und ihr merkt also, prüft alles, ist alles andere, als sich chillend von netten Worten berieseln zu lassen. Denn zum Prüfen gehört natürlich zuallererst auch, dass wir selbst die Zusammenhänge kennen und verstehen gelernt haben. Ich kann nur etwas prüfen, von dem ich eine gewisse Ahnung habe.
Wenn wir aus der 2 1 machen, dann stimmt's ja. Was? Wenn wir aus der 2 eine 1 machen, dann stimmt's ja.
17, 11? Mhm. Danke, Thomas. Hartmut prüft es gerade, sehr gut. Ja, das sind diese Fehler. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür. Thomas wusste, wo er suchen musste, weil er die Bibel kennt. Er sagt, nee, nee, muss es sein, er hat es gefunden. Je mehr ich die Bibel kenne, umso mehr Zusammenhänge verstehe ich. Und das fasziniert mich auch in der Bibel, so jetzt nach über 50 Jahren. Beim ersten Mal lesen Bahnhof, beim zweiten Mal lesen nicht viel weniger Bahnhof. Aber im Laufe der Zeit kommen Verknüpfungen, Zusammenhänge und dann wird klar, hey, das gehört doch da dazu. Und dann wird es richtig spannend, dann kommen wir auf die Spur, was heißt zu prüfen und es richtig zu verstehen. Wir können die Bibel nur als Maßstab anlegen, wenn wir sie bestmöglich kennen. Und dieses bestmögliche Kennen ist das kleine Einmaleins der Nachfolge. Und es ist auch, ich sag's mal so, eine geistliche Überlebensfrage. Unsere geistliche Überlebensfrage. Es geht darum, richtig zu verstehen, was in der Bibel steht und um nicht durch falsche Auslegungen verführt zu werden. Und das wird immer wichtiger und es wird immer dringender werden, weil das heute vielfach nicht mehr selbstverständlich ist. Im Glauben lesen wir gerade in der Bibel, und Jesus selber sagt es, wir können es nachlesen in seinen Endzeitreden, Evangelien und der Offenbarung, die er ausdrücklich dafür warnt, dass wir uns nicht verführen lassen sollen. Dazu gehört prüfen. Wenn ich nicht verführt werden will, muss ich prüfen. Ein Beispiel wie die Verführung, ein relativ einfaches Beispiel, Bilder wahrscheinlich, aber wie die Verführung selbstverständlich wird und eine Normalität. In der Bibel lesen wir, Gott schuf den Mann und die Frau, zwei Geschlechter. Und Gott schuf eine lebenslange Ehe von einem Mann und einer Frau. Heute erfreut man sich auch in vielen Kirchen und christlichen Gemeinden der geschlechtlichen Vielfalt, der Ehe gleichgeschlechtlicher Paare und versucht diese mit aus dem Zusammenhang gerissenen Aussagen biblisch zu legitimisieren. Und damit verführt man viele Christen. Ich bin manchmal erschrocken von Leuten, wo ich dachte, die kennen doch die Bibel. Du, ich bin unsicher. Was gilt denn jetzt? Das ist nicht verkehrt, diese Unsicherheit. Man muss sich hier nur stellen und anhand der Schrift prüfen, was wirklich da steht. Um die Lüge entlarven zu können, egal ob geistlich, biblisch, gesellschaftlich oder politisch, haben wir in der Bibel das Prüfkriterium in der Hand. Und darum habe ich hier, weiß nicht, ob Sie kennen können, auf den Postkarten auch, die Bibel in die Lupe eingeblendet. Durch die Lupe, durch das, was wir sehen, das Wort Gottes, die Welt sehen, alles, was sich tut, anhand des Wortes Gottes prüfen. Jesus hat selbst in Offenbarung nochmal sehr stark unterstrichen. In dem Sinn schreiben wir die eine Gemeinde, von der es heißt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Es ist wichtig, wir brauchen Sicherheit, um gute und richtige Entscheidungen treffen zu können. Und wenn du unsicher bist, dich unsicher fühlst, lerne Gott und seinen Maßstab, seine Kriterien besser kennen. Lies und studiere die Bibel und frag die Geschwister. Es ist ja so einfach. Bei jedem Ding, das wir nicht verstehen, fragen wir doch einen, der sich damit auskennt. Auch bei der Bibel können wir einen fragen, hey, ich komme da nicht weiter. Ich habe heute Morgen so eine Latte per SMS bekommen von Fragen. Nächste Woche habe ich ein Gespräch mit einem jungen Ehepaar, die noch nicht so lange gläubig sind. Eine Riesenlatte mit Fragen. Freut mich unglaublich. Habe ich gern sowas. Wenn Leute sagen, ich mache mir Gedanken, ich möchte weiterkommen. Wir können einander fragen, aneinander wachsen, einander helfen. Und das Wort Gottes werden wir uns in dieser Welt mehr und mehr nicht orientieren können. Und der Wort Gottes sind wir wie ein Segler ohne Kompass, ohne GPS, irgendwo im Sturm, auf irgendeinem Meer, völlig hilflos hin und her gerissen. Nicht vom Wasser, sondern zwischen all den Meinungen, Ideen und Ideologien um uns herum. Neben dem, dass es uns selbst geht, denke ich, müssen wir uns noch ein anderes bewusst machen. Als Jünger Jesu bist du Licht auch für die anderen. Auch die Menschen, die Jesus nicht kennen, sollen anhand deiner Prüfkriterien, also so, wie ich lebe, wie ich entscheide, was ich tue, was ich lasse, sich orientieren können. Eigentlich eine gute Sache, wenn man sagt, der muss ein Christ sein, so wie der sich verhält. Im positiven Sinn. Unser Auftrag, alles zu prüfen, heißt darum auch, Verantwortung für uns und andere zu übernehmen. Wer Entscheidungen trifft, übernimmt Verantwortung für sich und andere. Jesus hat uns dazu bevollmächtigt und mit seinem Wort dafür bestens ausgerüstet. Denn biblische Prinzipien können wir auf alle gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen, die gekommen sind und kommen werden, auch anwenden. Wir müssen letztlich Ja zu dem Prüfen sagen und dann um herauszukriegen, was das Gute ist und dann, der letzte Punkt, Ja zum Guten sagen, das Gute behalten. Zunächst ist es darum, alles ergebnisoffen zu prüfen, Prüfkriterien anzuwenden, aber dabei stehen zu bleiben, hilft noch nicht. Damit bin ich nochmal bei meinem Autokauf. Irgendwann muss der Autokauf jetzt erfolgen oder in der Reparatur, wenn es nicht anders geht, sonst komme ich nicht weiter. Eine unendliche Prüfung, die Suche, kostet Kraft, Zeit, Nerven und bringt mich keinen Schritt weiter. Irgendwann muss eine Entscheidung gefällt werden, irgendwann muss ich was tun. Will ich gar nichts tun und dann sagen, naja, irgendwie muss es ja weitergehen, habe ich einmal kein Auto, kannst du meinen Dienst nicht mehr fahren oder arbeitslos. Könnte meine Berufung nicht mehr leben. Also ich muss was tun. Ich muss das Gute entdecken, was es heißt, und dann tun. Und darum könnte vielleicht auch das Gute für mich erstmal heißen, nochmal reparieren lassen, weil das endgültige Gute eben noch nicht erreichbar ist. Ihr merkt, es sind alles Fragen, ich habe noch keine Antworten, aber ich finde, es hilft, so ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, was es heißt, zu prüfen, das Gute zu finden. Fest steht nur, ich bin dran, ich muss was tun. Jakobus schreibt, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Das Gute tun ist manchmal offensichtlich und klar. Wenn wir die 10 Gebote nehmen, das sind Gottes klare Handlungsanweisungen, wie wir praktisch leben sollen. Und weil sie so offensichtlich gut sind, werden diese Gebote auf Inspiration des göttlichen Widersachers, des Satans, mehr und mehr ins Gegenteil verkehrt. Und das, was gut ist, wird sogar als schlecht erklärt. Wenn ich zum Beispiel nur von 2 Geschlechtern spreche, dann diskriminiere ich, dann bin ich der Böse, bin ich der Schlechte, dann bin ich der Leuten die Freiheit nimmt. Das Gute wird zum Schlechten. Leider prüfen immer mehr Gemeinden vieles nicht mehr oder verändern die Prüfkriterien nach ihrem eigenen Maßstab. Man kann das Gute nicht mehr herauskommen. Aber sehen wir nicht auf die anderen, sehen wir auf uns. Mal ganz persönlich in den Spiegel. Und sehen wir auf die Gebote. Da heißt es, du sollst keine anderen Götter haben neben dem einzig wahren Gott der Bibel. Wie viele Götter und Götzen haben wir noch in der Hosentasche? Wenn Gott dein einziger Gott ist, dann bestimmt er allein, womit du deine Zeit verbringst, für was du dein Geld ausgibst, was du tust, was du nicht tust, wie du lebst, was dir wichtig ist, was. Ich kann übrigens Beispiele bringen, wo es manchmal schon die Frage ist, ist Gott mein Gott oder habe ich so etwas anderes, wo ich gerne ja auch noch habe? Wie viele Hausgötzen haben wir selbst noch in der Tasche, weil wir uns nicht von ihnen trennen können, weil sie uns so lieb, so wichtig, so was auch immer sind? Wo wir uns schwer tun, davon zu trennen, obwohl die Prüfkriterien deutlich sagen, weg damit. Oder wo es heißt, anderes Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Ehe besteht nach der Bibel aus einmal Mann, einmal Frau und das einmal für ein ganzes Leben lang. Wie selbstverständlich, manchmal unausweichlich sind Scheidungen geworden, wenn man überhaupt noch heiratet. Wie selbstverständlich werden Beziehungen, juristisch geschlossene Ehen, die nicht mehr aus einem Mann, einer Frau bestehen, getan. Und es ist so selbstverständlich geworden, dass selbst in diesen seichten Vorabendserien kommt immer irgend so eine Beziehung drin vor. So ganz selbstverständlich eingestrichen. Dass da zwei Frauen miteinander feiern, waren zwei Männer. Ganz selbstverständlich das mit hineingestreut. Kann ich da noch unterscheiden? Da fragt mich nicht auch irgendwann. Was ist das Gute? Wir könnten jetzt so Gebot für Gebot durchgehen. Einfache, klare Prüfkriterien der Gebote erstmal nehmen, die Jesus in der Bergpredigt noch konkretisiert hat. Da haben wir genug davon in der Bibel. Aber letztlich bleibt die Frage, halten wir das Gute fest? Oder lassen wir uns in Frage stellen? Sag mal, vielleicht habe ich falsche Prüfkriterien angewandt. Es ist immer angenehmer, so zu entscheiden, wie es das Umfeld um einen herum auch tut. Aber legen wir Gottes Wort, seine Prüfkriterien und legen wir sie auch vor. Ich möchte nochmal Mut machen, das ganze Kapitel aus dem 1. Thessalonicher Brief heute durchzulesen. Und euch mal zu fragen, auch im Umgang miteinander, die da ausgeführt sind, sind das Prüfkriterien, an denen ich festhalte, die ich leben möchte. Denn das erste Gute und Beste, was wir tun können, ist, an der Bibel als unumstrittene Wahrheit festzuhalten. Das Gute behalten. Denn so können wir dann auch das Gute herausfinden bei den Bereichen, die nicht so einfach zu prüfen sind. Da haben wir viele. Als Jugendlicher erinnere ich mich noch, da war es ein spannendes Thema, Todesstrafe, ja oder nein? Darf ein Staat die Todesstrafe ausüben, wo es Gottes Wort auch heißen soll, es nicht töten? Da hat man gefragt und gesucht. Oder die Sterbehilfe, das finde ich auch so ein aktuelles Thema. Du sollst nicht töten. Wo fängt das an, wo hört das auf? Beginnt die Sterbehilfe dort, wo die Verlängerung der Qual nicht aufhört, wenn ein Leben ohne technische Geräte nicht mehr möglich ist? Ich weiß nicht, ob es der einzige Grund war, ich war nicht mehr zu Hause, aber meine Großmutter, die wollte sterben. Körper war eigentlich nicht mehr mitgemacht, aber der Herzschrittmacher hat immer noch für Dings gesucht. Ich erinnere mich an ein junges Mädchen in einer anderen Gemeinde, die immer mit dem Wagen rumgezogen ist, eine Sauerstoffflasche drauf, die konnte ohne Sauerstoff nicht leben. Für die war das eine Hilfe und die war ein total fröhliches Mensch. Hat Jesus auch lieb gewonnen. Hat auch länger gelebt, als mir voraussagte. Wo beginnt das? Wo hört das auf? Es gibt so viele Graubereiche, wo es manchmal nicht so einfach ist und wo wir uns auch die Mühe machen müssen, zu prüfen, was ist das? Und manchmal ist die Einzelfallprüfung, die wir anlegen müssen. Weil die großen Pauschalen, als das Internet aufkam, vielleicht habt ihr das auch gehört, da hieß www steht für 666, also Internet ist nur vom Teufel. Prüft alles, behaltet das Gute. Als Gutenberg die Bücher Buchdruck erfund, hat er auch dafür gesorgt, dass schmuddelige Literatur gedruckt werden kann. Aber es wird auch die Bibel gedruckt. Ist der Buchdruck das Schlechte? Und das, was man daraus macht? Und wir merken, die Liste wird lang und länger und auch alle Themen, die noch kommen werden. Wir haben in der Bibel ein Kriterium, wo Gott uns Maßstäbe gibt. Das ist das, wie ihr gut leben könnt. Und dann sollen wir es prüfen, uns unsere Aufgabe zu prüfen, zu sagen, das können wir leben. Und da müssen wir eine Grenze ziehen. Das ist noch gut, das ist nicht mehr gut. Komm ein bisschen näher nochmal zu uns, auch wenn es darum geht, das Gute zu tun, zu festzuhalten, zu wählen. Wie oft hören wir den Satz oder sagen ihn auch selbst, eigentlich müsste ich. Hat ihn noch jemand noch nie gesagt? Eigentlich müsste ich. Eigentlich müsste ich mehr Bibel lesen. Eigentlich müsste ich mehr in der Gemeinde mich einbringen, die anderen entlasten. Eigentlich müsste ich das tun und jenes lassen. Eigentlich wäre mal dran. Oh, es gibt so viele Bereiche. Eigentlich heißt aber im Klartext, dass ich das Gute weiß, aber nicht tue. Oder? Eigentlich heißt doch, ich weiß das Gute, aber ich tue es nicht. Ich kenne die Theorie, aber ich praktiziere sie nicht. Das steckt hinter eigentlich. Und darum schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Also wir dürfen nicht beim Prüfen stehen bleiben. Wir müssen dann, was wir erkannt haben, auch umsetzen. Im Zusammenhang von 1. Thessalonicher 5 geht es beim guten Tun um den Umgang miteinander in der Gemeinde, besonders hier in der Familie Gottes. Das ist zuerst das Gute zu prüfen, zu tun, ich denke auch zu lernen. Ich glaube, Gemeinde ist auch ganz viel Lernpflaster, wo man unterschiedlichen Charakteren mit unterschiedlichen Menschen ganz viel einüben kann, was wir dann auch außerhalb der Gemeinde leben können. Lernen wir doch zuerst den Umgang miteinander, in der Unterordnung, Unterstützung voneinander, von denen, die leiten, die was sagen müssen, das zu praktizieren, was gut und richtig ist. Und lernen wir ganz persönlich aus dem Wort Gottes und dann im Austausch darüber, auch in der Gemeinde, es besser zu verstehen. Ich glaube, dann wird uns auch ein Blick auf alle anderen Fragen unseres Lebens, egal ob innerhalb, außerhalb der Gemeinde, persönliches Leben, immer klarer werden, was das Gute ist, was das Böse ist, sondern das Gute zu tun. Bei all dem einen dürfen wir das eine aber auch nicht vergessen. Und damit habe ich angefangen, das würde ich noch einmal gerne auch mit als letzten Satz sagen. Als Jünger Jesu dürfen wir uns geehrt fühlen, dankbar und glücklich darüber sein, dass unser Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, uns die Freiheit gibt, aufgrund seines Wortes herauszufinden, zu leben und weiterzugeben, was in seinen Augen gut ist. Wir dürfen geehrt wissen. Gott sagt, prüft es. Ich gebe dir meinen Geist, du kannst es. Und erlebe es. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dafür danken, dass dein Wort so klar ist. Manchmal schwieriger zu verstehen. Da, wo wir es verstehen, ist manchmal schwierig, es umzusetzen, es zu leben. Du siehst und weißt, wie wir im Prüfen manchmal umgehen, dass wir manchmal voreingenommen, nicht ergebnisoffen herangehen, dass wir möchten, dass bei unserer Prüfung das herauskommt, was wir gerne hätten. Bitte gib uns da ein weites Herz. Und nimm wieder dein Wort auch als Kriterium, fröhlich und offen an alles heranzugehen, dann uns von dir zeigen zu lassen, was gut ist. Und dann hilf uns, das Gute zu tun. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass das keiner von uns alleine machen muss, dass du uns in Gemeinden zusammengestellt hast, wo wir das gemeinsam üben dürfen, üben können und wo du uns selber uns anleiten wirst. Und so bitte ich dich auch für uns als Gemeinde im kommenden Jahr. Hilf uns, das zu leben, bei all den Fragen, die auch uns als ganze Gemeinde betreffen, allen Entscheidungen, die zu treffen sind, dass wir prüfen, an deinem Wort festhalten und dann tun, was du uns zeigst. Und segne jeden Einzelnen von uns auch in seinem persönlichen Leben, das zu leben und so für andere eine Einladung zu dir zu sein. Amen.